Bibelkurs Teil 7, die Gesetzgebung am Sinai. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 7, in Vers 7, da heißt es: Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren. Im siebten Teil unseres Bibelkurses beschäftigen wir uns zum letzten Mal mit den fünf Büchern Mose. Es ist uns bereits bekannt, wie der Herr die Israeliten unter der Leitung von Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Der Herr führt das Volk durch das Rote Meer. Schließlich lesen wir, 2. Buch Mose, Kapitel 19, in Vers 2. Sie waren in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Der fast einjährige Aufenthalt der Israeliten am Berg Sinai, auch Horeb genannt, ist eine einmalige Zeit in der Geschichte Israels. Gott offenbart dort seinen Willen. Er schließt einen Bund mit seinem Volk und nimmt unter ihm Wohnung. Der erste Punkt, den wir uns heute anschauen, der Bundesschluss am Sinai. Am Sinai teilt Gott den Israeliten mit, dass er sie zu seinem besonderen Eigentum erwählen will. 2. Buch Mose, Kapitel 19, lesen wir in den Versen 5 und 6a: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Es ist nicht so, dass Gott die anderen Völker nicht lieben würde. Gott sagt, die ganze Erde gehört mir. Doch Israel soll jenes Volk sein, aus dem der Messias, der verheißene Erlöser, kommen wird. So wie es Abraham, dem Stammvater der Israeliten, angekündigt worden ist. Aus seiner Familie ist inzwischen ein Volk geworden, das im Auftrag des Schöpfers das Licht von Gottes Rettungsplan in die Welt hinaustragen soll. Als Grundlage für ihr Leben schenkt Gott seinem Volk die 10 Gebote. Wir lesen im 2. Buch Mose, Kapitel 20, das Gebot Nummer 1: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das dritte Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das vierte Gebot: Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Das 5. Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das 6. Gebot: Du sollst nicht töten. Das 7. Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Das 8. Gebot: Du sollst nicht stehlen. Das 9. Gebot: Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und schließlich das 10. Gebot: Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Mit diesem kurzen Grundgesetz gibt Gott seinen Kindern eine hilfreiche Ordnung mit auf den Weg. den ersten vier Geboten wird das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen beleuchtet. Die restlichen Gebote behandeln die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Herr offenbart seinen Maßstab von Recht und Unrecht, von richtig und falsch. Es ist der einzige Teil der Bibel, den Gott mit eigener Hand auf zwei steinerne Tafeln geschrieben hat. Die zehn Gebote müssen als Grundgesetz, als Zusammenfassung aller Anordnungen Gottes betrachtet werden. Weitere Rechtsbestimmungen treten im zweiten, dritten, vierten und fünften Buch Mose hinzu. Das Judentum zählt in der Tora 248 Gebote und 365 Verbote, das heißt ein Total von 613 Gesetzesbestimmungen. Dabei handelt es sich weitgehend um eine detaillierte Auslegung, Vertiefung und praxisbezogene Anwendung der zehn Gebote. In den Kapiteln 21 bis 23 haben wir mit dem Buch des Bundes, wie es in Kapitel 24, Vers 7 bezeichnet wird, ein erstes Beispiel vor uns. Auf der Grundlage dieser Rechtsbestimmungen, die dem Volk laut vorgelesen werden, schließt Gott mit seinem Volk einen Bund. Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, in den Versen 7 und 8. Darauf nahm er, gemeint ist Mose, das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Welche Funktion hat das von Gott offenbarte Gesetz? Weshalb wurde es uns gegeben? In Anlehnung an die Reformatoren kann man von einem dreifachen Nutzen des Gesetzes sprechen. Zuerst einmal ist das Gesetz Riegel, oder man spricht in der Theologie auch vom Usus Politicus, das heißt vom öffentlichen Gebrauch. Die Gebote Gottes sind Richtlinien für das Zusammenleben der Menschen überhaupt, selbst für die Gottlosen, die sich durchaus an das eine oder andere dieser Gebote halten. Dadurch schützen sie die Menschheit als Riegel vor dem totalen Chaos. Dann ist uns das Gesetz Spiegel, oder man spricht auch vom Usus Pädagogicus bzw. Elenchticus, das heißt vom erziehenden und überführenden Gebrauch. Mit seinem Maßstab für Gerechtigkeit überführt Gott den Menschen der Sünde. Das Gesetz deckt Sünde auf und nennt sie beim Namen. In Römer 3, Vers 20 lesen wir, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oder im eingangs erwähnten Vers in Römer 7, Vers 7, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Durch das Gesetz hält uns Gott einen Spiegel vor Augen. Er macht uns auf unsere Unvollkommenheit und Ergänzungsbedürftigkeit aufmerksam. Das Gesetz erinnert uns, du bist sündig. Du bist unfähig, Gottes Anforderungen aus eigener Kraft zu erfüllen. Du brauchst deinen Erlöser. Und so lehrt Gott sein Volk, auf den kommenden Retter vorauszuschauen. Als wahrer Gott und wahrer Mensch hat der Herr Jesus durch sein sündloses Leben als einziger diesen göttlichen Maßstab eingehalten und damit das Gesetz erfüllt. Weil Jesus vollkommen war, hat Gott sein stellvertretendes Opfer für uns angenommen. Wer es im Glauben für sich in Anspruch nimmt, dem wird Christi Gerechtigkeit zuteil, durch die wir im Gericht bestehen können. Viele Menschen haben vom Gesetz eine falsche Vorstellung. Sie glauben, sich durch das Einhalten der Gebote, durch das Ausüben von guten Taten selbst erlösen zu können. Sie glauben, sie könnten bei Gott punkten und dadurch in den Himmel gelangen. Die Heilige Schrift lehrt uns etwas anderes. Kein Mensch kann das Gesetz einhalten. Ein Fehltritt genügt und das ganze Gesetz ist gebrochen. Jakobus Kapitel 2, Vers 10 lesen wir: Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist an allem schuldig geworden. Wenn wir glauben, uns den Himmel durch das Einhalten von Geboten verdienen zu können, dann werden wir immer wieder frustriert und verzweifelt sein, weil wir merken, dass es nicht funktioniert. Die in uns wohnende Sünde ist stärker als das Gesetz. Deshalb brauchen wir Hilfe von außen, die Hilfe von Gott, um das Gesetz einhalten zu können. Wir erkennen diese ganze Problematik bereits bei den Israeliten. Das Gesetz wurde ihnen laut vorgelesen. Voller Begeisterung haben sie dem Herrn versprochen, es einzuhalten. Doch noch bevor Mose die schriftliche Fassung des Gesetzes auf den beiden Tafeln vom Berg herunterbringt, bricht Israel den Bund, indem es sich von Gott abwendet und ein goldenes Kalb anbetet. Was Gott von den Israeliten sagt, das gilt für uns alle. Im 2. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 8. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Deshalb gibt es für uns nur eine Zuflucht, Jesus Christus, der das Gesetz für uns erfüllt hat und für unsere Gesetzesübertretungen gestorben ist. Zuletzt ist uns das Gesetz auch eine Regel. Man spricht auch vom Usus Didacticus, das heißt vom unterweisenden Gebrauch. Für diejenigen Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, wird das Gesetz zu einer Regel der Lebensführung, zu einer hilfreichen Hausordnung. Nicht, weil wir imstande wären, das Gesetz selber zu erfüllen, nein, sondern weil Jesus Christus nun durch seinen Geist, der in uns Wohnung nimmt, das Gesetz in uns erfüllt und uns die Kraft schenkt, unser Leben danach ausrichten zu können. Das zweite Kapitel, das wir uns heute anschauen möchten, wir möchten auf den Bau der Stiftshütte eingehen. Der lebendige Gott ist unsichtbar. Ein Umstand, der uns Menschen den Glauben erschwert. Deshalb beschließt der Herr, den Israeliten durch ein Zeichen seiner Gegenwart entgegenzukommen. So wie er uns im Neuen Testament dadurch entgegengekommen ist, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, als Mensch auf diese Erde gesandt hat. Gott gibt Mose den Auftrag, ihm ein Heiligtum zu bauen. Wir lesen davon im 2. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott, den wir es in 1. Buch Könige, Kapitel 8, Vers 27 heißt, den aller Himmel nicht fassen können, er beugt sich zu uns herab und nimmt mitten unter seinem Volk Wohnung. Damit zeigt er, dass mit dem Sündenfall nicht das letzte Wort gesprochen ist. Die zerstörte Beziehung zwischen Gott und dem Menschen kann durch das Entgegenkommen Gottes wiederhergestellt werden. Gott müsste nicht so handeln, aber er tut es aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Auf dem Berg Sinai zeigt Gott dem Mose das himmlische Vorbild der Stiftshütte. Wir lesen das in den Kapiteln 25 bis 31. Und gemäß diesen Anweisungen bauen die Israeliten in der Wüste ein transportables Zelt. Davon lesen wir dann in den Kapiteln 35 bis 40. In diesem Zelt nimmt Gott mit seiner Herrlichkeit Wohnung. Kapitel 40 im zweiten Buch Mose. Das mobile Gebäude wird mittels freiwilliger Gaben aus dem Volk gebaut. Viele der Materialien wurden den Israeliten beim Exodus von den eingeschüchterten Ägyptern mit auf den Weg gegeben. Die Stiftshütte ist ein Ort, wo das Volk in der Anbetung mit Gott Gemeinschaft pflegen kann. Sie setzt sich aus dem Vorhof mit dem Brandopferaltar und dem Waschbecken sowie dem eigentlichen Heiligtum zusammen, bestehend aus dem Heiligen mit dem Leuchter, dem Schaubrottisch und dem Räucheraltar sowie dem Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. In diesem mit Gold überzogenen Holzkasten wurden die Tafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt. Im Mittelpunkt des Heiligtums steht nicht eine von Menschen erschaffene oder verehrte Götzenfigur, sondern dort steht das Wort Gottes. Das Allerheiligste durfte nur einmal pro Jahr am großen Versöhnungstag vom Hohen Priester betreten werden. Damit kommen wir zum dritten Punkt, dem Opfer- und Priesterdienst. Gott gibt seinem Volk am Berg Sinai auch Anweisungen, wie der Dienst im neu erbauten Heiligtum aussehen soll. Wir finden diese Ausführungen im dritten Buch Mose. Bislang wurden die Opfer von den Familienoberhäuptern dargebracht. Nun setzt Gott offizielle Priester ein, die als Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel dienen. Einer der 12 Stämme Israels, die Nachkommen von Levi, deshalb heißen sie Leviten, werden für den Dienst am Heiligtum ausgesondert. Beim Einzug später ins Land Kanaan erhalten sie kein eigenes Stammesgebiet. Ihr Lebensunterhalt wird durch Steuergelder und Spenden der Gemeinde finanziert. Die Leviten kümmern sich zuerst in der Stiftshütte und später dann im Tempel in Jerusalem um den Unterhalt des Heiligtums und seiner Einrichtungen. Ab der Zeit Salomos werden Leviten auch zu Sängern und Musikern ausgebildet. Für den Opferdienst sind die Priester zuständig. Sie stammen aus einer von Gott bestimmten Sippe des Stammes Levi. Es sind die Nachkommen Aarons, des Bruders von Mose. Jeder Knabe, der in dieser Familie zur Welt kommt, wird von Kindheit an auf den Priesterdienst vorbereitet, den er dann als Erwachsener im Alter von 30 bis 50 Jahren ausübt. Die Priester leiten die Gottesdienste und bringen die Opfer dar. Sie kümmern sich um die religiösen Belange des Volkes und unterweisen die Menschen. An ihrer Spitze steht der hohe Priester. Als erster wird Aaron in dieses Amt eingesetzt. In der Stiftshütte werden die unterschiedlichsten Opfer dargebracht. Wir lesen davon im dritten Buch Mose in den Kapiteln 1 bis 7. Wir lesen von Brandopfern, Speiseopfern, Friedensopfern, Sündopfern oder Schuldopfern. Da taucht die Frage auf, weshalb müssen hier unschuldige Tiere ihr Leben lassen? Seit dem Sündenfall ist klar, der Preis für die Sünde ist der Tod. Ohne Blutvergießen gibt es keine Gerechtigkeit und damit keine Versöhnung mit Gott. Der Schreiber des Hebräerbriefs, er sagt im Kapitel 9, Vers 22b, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das Blut symbolisiert das Leben, das als Strafe für die Übertretung von Gottes Willen bezahlt werden muss. Nur so kann Sünde gesühnt, das heißt getilgt, wieder gut gemacht werden. Und nun zeigt Gott dem Menschen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Nicht der Sünder selbst wird getötet, sondern ein Ersatz. Der Mensch darf die Todesstrafe, die er verdient hätte, auf ein Tier übertragen, das stellvertretend für ihn stirbt. Es sühnt seine Schuld. Das heißt, es bedeckt sie. Das hebräische Wort Kippur für Sühnen heißt wörtlich bedecken. Und dadurch wird die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer wiederhergestellt. Hinter einem Opfer musste allerdings immer auch die richtige, das heißt eine bekennende und reumütige Herzenshaltung des Menschen stehen. Immer wieder verurteilt Gott jene Opfer, die aus Tradition oder zum religiösen Schein dargebracht werden. Besonders deutlich wird die dem Menschen durch die Opfer geschenkte Gnade Gottes am großen Versöhnungsfest. Wir lesen davon im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Am Tag der Sühnung, an Yom Kippur, wie es hebräisch heißt. Dieses Fest fand einmal pro Jahr am 10. Tag des 7. Monats statt. Noch heute feiern die Juden jeden Herbst dieses für sie zentrale Fest. Vers 34 des 16. Kapitels des 3. Buches Mose, da heißt es, das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt wegen aller ihrer Sünden. Zuerst muss sich der hohe Priester selbst reinigen. Zur Sühnung seiner Schuld bringt er einen jungen Stier als Opfer dar. Kein Mensch ist vor Gott unschuldig. Selbst der von Gott für das Heiligtum erwählte Vertreter des Volkes ist ein Sünder und bedarf der Vergebung. Priester sind vor Gott keine besseren Menschen. Schließlich werden zwei Ziegenböcke herbeigeführt. Der eine wird als Sühnopfer für das ganze Volk geschlachtet. Sein Blut wird vom hohen Priester ins Heiligtum getragen und dort auf den Sühnedeckel, die Deckplatte der Bundeslade, gesprengt. Daran wird deutlich, Gott selbst muss die Schuld tragen, damit sie vergeben werden kann. Anschließend stützt sich der hohe Priester mit seinem ganzen Gewicht auf den zweiten Ziegenbock. Symbolisch wird die ganze Last der Sünde auf diesen Sündenbock, und daher kommt dieses Wort, übertragen. Hebräisch heißt er Azazel, also die Ziege, die weggeht. Denn anschließend wird der Sündenbock in die Wüste gejagt. Was für eine Freude, wenn die Israeliten beobachten konnten, wie dieser Bock ihre Sünde für immer davontrug. Wer seine Schuld vor Gott bekennt und ihn um Verzeihung bittet, dem wird vergeben. Seine Schuld wird bedingungslos von ihm genommen. Im Psalm 103, Vers 12 lesen wir passend dazu, sofern der Osten ist vom Westen, hat er, Gott, unsere Übertretungen von uns entfernt. Am großen Versöhnungstag konnte die persönliche Schuld vor Gott in Ordnung gebracht werden. Allerdings begann der Kreislauf der Opfer immer wieder von vorne. Brandopfer wurden sogar zweimal täglich, morgens um 9 Uhr und mittags um 15 Uhr dargebracht. Und diese stetige Wiederholung der Opfer verdeutlicht uns ihre Unvollkommenheit. Die Opfer sind den Israeliten für die Zeit gegeben, in der sie auf den Messias warteten. Für die Zeit, bis der Erlöser Jesus Christus kommen würde, der mit seinem Leben das wahre und für ewig gültige Opfer für die Schuld von uns Menschen dargebracht hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er es möglich gemacht, dass der Mensch Vergebung für seine Schuld empfangen darf. All diese Regeln für den Gottesdienst in Israel werden auch als Zeremonialgesetz bezeichnet. Es sind Vorschatten auf den Herrn Jesus hin. Durch das Opfer Jesu sind diese Anordnungen erfüllt und durch eine bessere, ewige Ordnung abgelöst worden. Deshalb brauchen Menschen, die an Jesus glauben, keine Opfer mehr darzubringen. Allerdings bleibt das Studium des Zeremonialgesetzes, wie das Beispiel des großen Versöhnungstages gerade gezeigt hat, auch für einen Christen äußerst lehrreich. Der andere Teil des Gesetzes, der das über Israel hinaus zeitlos gültige Verhalten und die Lebensführung der einzelnen Menschen betrifft, also zum Beispiel die 10 Gebote, die den Kern dieses Teils des Gesetzes bilden, das wird zur Abgrenzung vom Zeremonialgesetz auch als Moralgesetz bezeichnet. Auch diesen Teil des Gesetzes hat Jesus durch sein Leben und durch seinen Tod erfüllt. Dennoch bleibt er über das Alte Testament hinaus auch für die neutestamentliche Gemeinde gültig. Nicht, weil wir diesem Maßstab selbst gerecht werden könnten, sondern als Lebensregel, wie wir es vorhin gesehen haben, als Lebensregel, die Jesus Christus in uns zu erfüllen vermag. Schließlich ein vierter und letzter Punkt, die Reinheits- und Heiligungsvorschriften. Bereits bei der Erwählung seines Volkes hat Gott mitgeteilt im 2. Buch Mose, Kapitel 19, dass Israel ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein soll. Dass Israel erwählt wird, ist ein einmaliges Vorrecht, das aber auch eine Verantwortung mit sich bringt. Heilig bedeutet, dass Israel Gott gehören soll, dass es für einen ganz besonderen Dienst ausgesondert wird. Israel soll Gott dienen, so wie ein Priester Gott dient. So wie ein Priester Mittler zwischen Gott und Mensch ist, so soll es zwischen dem Herrn und den Völkern dieser Welt vermitteln, indem es ihnen zeigt, wer Gott ist und worauf seine Pläne hinauslaufen, nämlich auf die Erlösung der Menschheit von Sünde und Schuld. Deshalb sagt Gott im 3. Buch Mose, Kapitel 19, in Vers 2b, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Die Reinheitsgebote in Kapitel 11 bis 16, die Heiligungsgebote in den Kapiteln 17 bis 27, die wir im 3. Buch Mose vorfinden, sie sind Anweisungen für das praktische Leben. Sie zeigen dem Volk, das von Gott erlöst worden ist, wie es sein Leben und Wesen zur Ehre Gottes verändern lassen kann und soll. Der Herr erläutert Israel, was es bedeutet, als Nachfolger Gottes zu leben. Und damit kommen wir zum Schluss. Was Gott dem Volk Israel am Berg Sinai mit der Tora, mit dem Gesetz mit auf den Weg gibt, das ist keine Last, sondern es ist eine Hilfe. Es geht darum, dem Menschen zu zeigen, dass er einen Erlöser braucht. Und ihm zu zeigen, wie er sein Leben als Erlöster führen kann. Und deshalb wollen wir Psalm 119, Vers 33 bitten, lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Amen.